Mit uns allen sei der Friede, der in Christus ist. Amen. Der eingespielte Choral von Johann Frank im Text und die Musik von Johann Sebastian Bach, Jesu, meine Freude, wurde vor einigen Jahren beim Begräbnis meiner Großmutter gespielt, eines Anlasses, der für mich alles andere damals als Freude war. Tiefe Trauer umgab mich stattdessen in diesem Moment sogar, und es war alles andere als Freude, diesen Tag und diese Zeit zu erleben. Und beim Einzug des Sarges in die Kapelle ist dieser Choral erklungen: Jesu, meine Freude. Ein scheinbarer Widerspruch am Anfang auch der Fastenzeit, wenn ich hier mit diesem Thema Jesu, meine Freude aufschlage. Wir lesen in der ersten Strophe: Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier. Ach, wie lange, ach lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir. Gottes Lamm, mein Bräutigam, außer dir soll mir auf Erden nicht sonst liebers werden. Der Blick auf Jesus als den Bräutigam. Vor 2 Wochen wurde in unserer Gemeinde und auch in vielen anderen Gemeinden das Abendmahl gefeiert. Ungefähr einst in Ewigkeit das ganz große Abendmahl mit Jesus. Alles dies erinnert und passt, wie ich finde, ganz wunderbar auch zu einem solch scheinbar traurigen Anlass. Jesus, meine Freude. Freude, ein Wort, das heute gar nicht so oft zu hören ist. Was man viel öfter hört, ist Spaß. Wir wollen Spaß haben. Und ich finde das ganz spannend und habe es auch im Alltag beobachtet und zugehört, wie das Verhältnis von Freude und Spaß sein kann. Die Menschen sprechen ganz bewusst und nicht ohne Grund nicht von Freude, wenn man etwas darauf achtet. Sondern ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende, viel Spaß im Urlaub, viel Spaß dabei, viel Spaß im Konzert. Ich glaube, neulich hat sogar einer viel Spaß im Gottesdienst mir gewünscht. Und ich glaube auch, wir alle sind von diesem Sprachgebrauch ergriffen, ein Stück weit. Und können uns auch in frommen Kreisen davon gar nicht so richtig frei machen. Spaß muss heute sein. Aber Freude. Freude gibt es nur in Jesus. Und deswegen spreche ich jetzt gerne von Freude. Ich wünsche nicht viel Spaß dabei, wenn ich mit anderen auch spreche, sondern ich sage ganz bewusst viel Freude. Aber über dieses rein Sprachliche hinaus steckt hier eine ganz tiefe Wahrheit drin. Nicht Jesus mein Spaß, sondern Jesus meine Freude. In der 2. Strophe heißt es: Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Welch eine Zusage. Die Sprache Hermann Franks, die heute nicht mehr andockfähig in unserer Alltagssprache ist, sie zeichnet ein ganz großes Bild von Hölle, von Sünde, von Schrecken, von Krachen und Blitzen, das wir auch in unserer Welt immer wieder erleben. Wenn wir uns jedoch in Freude zu Jesus hinwenden, in all diesem Schrecken und diesem Drohen dieser Welt, in der wir leben, dann sind wir vor all diesen Stürmen dieser Welt, dieses vergänglichen irdischen Daseins, das durch Sünde und Bedrohung und Unruhe geprägt ist, frei. Lass den Satan wettern. Geht es dir auch so, dass der Satan oft an dir wettert? Ich musste das durchaus in letzter Zeit stärker erleben und erlebe den Zuspruch, dass uns Jesus Freude, dass uns Jesu Freude davor schützt, ganz besonders. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern. Mir steht Jesus bei. In diese Freude führt uns ein Predigttext, der mich im Äußersten verblüfft hat. Ein Predigttext, über den ich heute gemeinsam mit euch nachdenken möchte. Ich lese uns den Predigttext aus Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 15. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen und den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Können wir uns das für uns selbst akzeptieren oder gar umsetzen? Oder geht es euch auch so wie mir bei der Vorbereitung, was ist denn das hier? Als ich mir den Text zum ersten Mal intensiv betrachtet und bewusst gemacht habe, da soll man in Versuchungen und Anfechtungen geraten und dann auch noch dankbar sein. Das ist schon ein starkes Stück. Aber das Entscheidende ist, oder war zumindest bei mir, liebe Geschwister, dass das in der Theorie nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Sondern erst, wenn es sich im wirklichen, im praktischen Leben einstellt und unmittelbar wird. Über diesen Text haben Theologen sehr stark gebrütet und exegetisch sich sehr gestritten, wie man dieses Verhältnis von Versuchung und sich dazu verhalten beurteilen soll. Aber erst wenn, wie es mir ergangen war, einen Zornausbruch biblischen Ausmaßes hatte und sich verhält anschließend wie die Axt im Walde, dann merkt man erst, dass in diesem Text volle Wahrheit steckt. Ja, nicht nur volle Wahrheit, sondern volle Realität. Voller Gewinn, den man aus diesem Vers ziehen kann. Was sind solche Versuchungen? Ich habe das Beispiel eines Zornausbruchs genannt. Andere beschimpfen, streiten. Unser Text hier ist in einer Zeit entstanden, in der es stark um Verfolgungen ging. Der Staat hat Christen verfolgt, umgebracht, ihre Glaubensausübung erschwert oder unmöglich gemacht. Jesus konnte nicht so bezeugt und verkündigt werden durch diese Maßnahmen des Imperium Romanums. Eine solche Anfechtung, von der wir hier sprechen, kann aber auch eine Krankheit sein, mit der wir belastet werden. Eine Krankheit, die uns möglicherweise in Zweifel bringt, ob Gott es gut mit uns meint. Trauer und Tod sind Anfechtungen, die uns zutiefst erschüttern können. Beziehungsprobleme, die oft auch die Beziehung zu Gott stören oder gar zerstören. Unzufriedenheit. Hass auf andere oder auf sich selbst. Religiöse Verblendung, Extremismus, auch manchmal vielleicht in unseren eigenen Kreisen. Geldliebe, eine Anfechtung, die wir vielleicht mehr als Verfolgung hier in unserem eigenen Land erleben, wo wir doch hier im Wohlstand leben. Liebe Geschwister, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin mir ganz sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der sich hier irgendwo wiederfindet, in diesen Anfechtungen. Und ich glaube auch, dass es euch vielleicht ähnlich geht. Und dass ihr diesen Schritt gehen könnt, ob ihr schon im Glauben seid oder Jesus noch nicht als euren persönlichen Erretter angenommen habt, es als lauter Freude zu empfinden, wenn ihr in Anfechtungen geratet. Nicht für Spaß, denn Spaß macht es nicht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber tiefe Freude in Jesus, die steht uns bei, wenn der Satan in dieser Welt wettert und in unserem Leben. Und nichts anderes sind ja oft auch Versuchungen. Ein Wettern des Satans, wie wir es in der Choralstrophe gehört haben. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder und Schwestern. Und dann in Vers 3 sehen wir auch, was dann passiert. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Die Hoffnung für alle übersetzt, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Also der Glaube wird erst durch die erlebten und durchgemachten Anfechtungen unerschütterlich, wie es hier die Übersetzung sagt. Und auch das ist ein solcher Reichtum, den man erkennen muss, damit man weiter im Glauben wachsen kann, liebe Geschwister. Wie soll denn der Glaube bewährt werden, wenn er nicht angefochten wird? In Anfechtungen wird der Glaube immer fester und unerschütterlicher. Wie sollen wir denn auch wachsen, wenn wir nicht in solche Krisen gesetzt sind? Und ich habe trotz aller Erfahrungen, die hier geschildert werden, den Verlust eines lieben Angehörigen, der mich zutiefst auch im Glauben erschüttert hat, vor einigen Jahren, als mein Onkel mit 68 an Krebs sterben musste, meine Mutter, die an unendlich langer und quälender Krankheit leidet, alles das schickt Gott nicht, um zu strafen, sondern so unsagbar und unsäglich es eigentlich klingt, er schickt es, um zu stärken. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr solche Situationen auch kennt. In Vers 4 heißt es, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn wir erst ausharren, nicht zweifeln, wenn der Satan wittert, dann tritt die Folge von Vers 4 ein. Und auch hier nochmal eine andere Übersetzung, Hoffnung für alle. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Das Erfrischende und Einfältige der Hoffnung für alle Übersetzung finde ich immer wieder nützlich, um Dinge noch einmal etwas besser rüberzubringen. Also wir werden erst dann zu reifen und tadellosen Christen mit leichtem ironischen Unterton, wenn wir uns in diesen Anfechtungen bewähren. Vollkommen und vollendet sollt ihr sein. Das im Griechischen stehende Wort teleios ist das Ziel, das wir vor Augen haben. Ihr werdet vollkommen im Ziel ankommen und vollendet sein. Und auch das, dieses Ziel und dieses vollendet sein, das ist ein Ausblick auf das ganz große Abendmahl mit Jesus in der Ewigkeit. Wenn wir hier in diesem irdischen Anfechtungen und Wandeln ausharren, standhaft sind, dann werden wir vollendet und vollkommen sein in der Ewigkeit bei Jesus. Und dann werden wir mit ihm zusammen in Freude das große Abendmahl des Herrn feiern. Willst du dabei sein? Wirst du dabei sein? Es wird keinen Mangel mehr geben. Dann werden alle Situationen der Anfechtung, die ich beschrieben habe, nicht mehr sein. ganz nicht mehr sein, gar nicht mehr sein in dieser Freude im Herrn. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dieses Erste der irdischen Welt ist dann vergangen. Als ich vor kurzem am Sarg stehen musste und nicht mehr wusste, was ich meiner Tante sagen soll, habe ich tatsächlich diese Worte zitiert. Ich freue mich sehr auf diesen Zeitpunkt, wenn dieses Leid, das wir und unsere Angehörigen auf dieser Erde erleiden müssen, wenn es ein für alle Mal vorbei sein wird und wir dann mit Jesus die Ewigkeit in der Ewigkeit schauen und erblicken dürfen und mit ihm vollendet und vollkommen sein werden. Aber noch sind wir hier auf Erden. Und so heißt es in Vers 5, aber wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm die Weisheit gegeben werden. Und auch hier von vorne von der Kanzel stehend, sind wir nicht Inhaber der Weisheit. Ganz und gar nicht. Und uns mangelt Weisheit und mir mangelt Weisheit, wie mir es bewusst wird, an allen Ecken und Enden. Und eigentlich ständig. Wie man sich verhält zu den Schülern bei mir, zu anderen Menschen, was man sagt, was man nicht sagt. Ist man herablassend zu anderen oder freundlich, von Freude ergriffen? Liebe Geschwister, wenn wir in all diesen Situationen der Anfechtung sind, im Alltäglichen, aber auch in existenziellen Situationen wie der Trauer, der Hoffnungslosigkeit, dann hilft nichts als zu beten zu Gott, ins Gebet zu gehen. Und ich merke selbst, dass man das zu wenig macht. Und dann wird diese Beziehung zu Gott schwach. Und wir finden unsere Stärkung nur im Gebet und in der innigen Beziehung zu unserem Herrn und Heiland. Und wenn wir dann zu Gott kommen in unserer Verzweiflung, in Glaubenszweifeln, dann wird Gott uns keine Vorwürfe machen, sondern er wird es uns geben, wie es hier heißt. Er wird uns vollendet und vollkommen machen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und in Vers 6 sehen wir, wie wir das vielleicht konkret machen können und sollen. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Vers 7, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Wir bekommen es nicht zum Nulltarif, liebe Geschwister. Vollkommenheit und Vollendung bekommen wir nicht zum Nulltarif, ohne etwas dazu zu tun. Nicht durch billige Gnade, sondern wir müssen selber uns da ins Verhältnis und in die Anstrengung setzen. In unserem Gebetsleben, in unserem Glaubensleben und auch bei allem Zweifel, der durchaus real und auch erstmal nicht schlimm ist, warnt Jakobus doch auch vor dem Zweifel. Ja, wir können zweifeln, durchaus, aber in diesen Versen wird folgendermaßen gewarnt, ein Bild, das Jakobus hier zeichnet, ein gewaltiges Bild aus dem Seefahrerbereich. Viele von uns sind vielleicht noch nie zur See gefahren, ich schon, bin auch seekrank geworden schon einige Male und kann mir durchaus ansatzweise vorstellen, dass es auch noch viel, viel schlimmer sein kann, als das, was ich zwischen Sylt und Amrum einmal miterlebt habe. Wenn es so ruckelt und schwankt und man betet, dass man wieder heil am Hafen ankommt, dann hat man eine Chance, dieses Bild, das wir hier von Jakobus gemalt bekommen, zu verstehen. Die antiken Menschen, denen dieser Text zuerst geschenkt wurde, die hatten wirklich große Ehrfurcht vor der Seefahrt. Seefahrt war gefährlich, lebensbedrohlich, auch heute noch, durchaus. Wobei wir andere technische Möglichkeiten haben, uns da zu schützen. Aber es ist ja ein Bild für unser Leben, das Jakobus uns hier gibt. Wir werden nicht in Ruhe gelassen, wenn der Satan wettert und uns bedroht. Dann sind wir wie auf einem schwankenden, wankenden, rüttelnden Schiff. Glaubt also und zweifelt nicht, damit nicht euer Leben in unruhige Fahrwasser kommt und ihr nicht untergeht in den tosenden Wellen des Lebens und Sterbens. Es ist schon eine gewaltige Zusprache, ein gewaltiger Zuspruch, den Jakobus an uns hier richtet. Er registriert, dass unser Leben keine ruhige Fahrt ist, sondern von tosenden Wellen und Bedrohungen und Anfechtungen geprägt ist. In Vers 9 bis 11 lesen wir die Folgerungen, die Jakobus uns anbietet und uns vor Augen stellt nach diesem gewaltigen Bild aus dem Meeresbereich. Der niedrige Bruder, Vers 9, aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen, und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinem Wege dahin schwinden. Nach dem großen Bild des Zweifelns, vor dem wir gewarnt werden, kommt jetzt ein ökonomisches Bild. Wir wechseln von der Seefahrt hin zu ökonomischen Bildern, die Jakobus vor Augen hatte und die seine Leser jedenfalls verstanden haben. Ich denke, auch wir heute können verstehen, wie Jakobus das meint, mit dem Reichen und dem Armen, durchaus auch geltlich gesehen, vielleicht aber auch mit Fähigkeiten, unterschiedlichen Fähigkeiten, auch in der Gemeinde ausgestattet oder unterschiedlichen Weltanschauungen vielleicht sogar. Der niedrige Bruder, der reiche Bruder. Und auch hier schont uns Jakobus nicht. Und er wird sehr drastisch. Er macht uns aufmerksam auf unsere Endlichkeit in Vers 11. Und das nützt überhaupt nichts, dass wir ökonomisch allemal die Reichen sind, wenn wir uns hier im Vers 9 verorten müssen. In unserem Land sind wir sicherlich keine Armen im Vergleich zur restlichen Welt. Oder wie würdest du dich einordnen? Angesprochen in Vers 9. Vielleicht doch nicht so einfach. In einer nicht mehr ganz absoluten Wohlstandsgesellschaft und wirtschaftlichen Schwierigkeiten und großen Auseinandersetzungen in unserem Land. Aber darum geht es letztendlich nicht. Es geht um eine Demutshaltung, denke ich, die darin verborgen liegt. Um die Gewissheit, dass wir alle im irdischen Leib wie des Grases Blume vergehen werden. Um diese ganz feste Gewissheit, die man immer wieder erlebt, wenn man an einem Sarg am Friedhof Abschied nehmen muss. Eine Erinnerung an die Endlichkeit unseres irdischen Lebens. Und ab Vers 12 bekommen wir jetzt wieder ganz wichtige und wertvolle Hinweise, wie wir diesen Verstrickungen und Endlichkeiten des Lebens entgehen können. Vers 12. Glückselig der Mann oder die Frau, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Die Verheißung des Siegeskranzes, des ewigen Lebens. Denen, die Jesus lieben, wird dieser Siegeskranz verliehen werden, den anderen nicht. Und in Vers 13 werden wir noch einmal zum Überlegen angeregt, wie das mit der Versuchung funktioniert. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Vers 14, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Vor einigen Jahren hat Papst Franziskus einen Widerspruch zwischen dem Vaterunser und dieser Passage hier entdeckt und wollte ihn durch eine Neufassung der Übersetzung beseitigen. Und ich selber habe abends mit einigen Griechisch- und Lateinkollegen beim Essen gesessen und darüber heftigst diskutiert, was das für eine Anwandlung sei, die der Papst da sozusagen, die den umgetrieben hat und ja verständlich umgetrieben hat. Denn im Vaterunser heißt es ja, und führe uns nicht in Versuchung. Und hier heißt es, aber Gott versucht niemand. Gar nicht so einfach. Aber es zeigt doch, dass das ein zwanghafter Versuch des Papstes ist, die Widerspruchslosigkeit der Schrift herzustellen aus menschlichem Ermessen. Letztlich ist ein solches Vorgehen Verblendung und Überheblichkeit, die eigentlich auch Jesus verhöhnt und Gottes Wort verhöhnt und uns als die Vollender und uns als die Vollendeten ansieht, dass in unserem Kopf alles passen muss, was in der Bibel steht. Es steht uns jedoch überhaupt nicht zu, Widersprüche aus der Schrift auszutragen. Ich kann in Jesu Namen jederzeit bitten, führe mich nicht in Versuchung. Auch wenn Jakobus uns hier diese Versuchungen mit großer Freude anbietet und angedingt, ist es auch völlig in Ordnung zu beten, führe mich nicht in Versuchung. Vers 14. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und ich habe ein bisschen den Verdacht, dass man sich bei der Auslegung dieser Verse ärgert und es auf Gott legen möchte, Gott die Schuld geben möchte, wenn Begierden, wenn Versuchungen auftreten. Und dann auch diese Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Und das finden wir, glaube ich, auch manchmal im Alltag, dass wir Gott Vorwürfe machen über Versuchungen oder andere Dinge im Leben. Warum hat Gott das zugelassen? Diese Frage. Warum hat er das zugelassen? Die Frage, mit der scheinbar jeder uns Christen im Gespräch rumkriegen will und uns hinters Licht führen möchte. Warum, warum, warum? Wir werden in unseren Anfechtungen aber tatsächlich nicht von Gott, sondern von unseren eigenen Begierden fortgezogen, wie es hier Jakobus sagt. Es kommt aus uns selbst heraus, aus unserem sündhaften Dasein. Und es kommt nicht von Gott, diese Begierde und diese Verlockung, die unser eigenes sündhaftes Ich produzieren. Die Begierden, der Hass und alles Schlechte, es kommt niemals von Gott, sondern aus unserem Herzen, aus unserem eigenen Herzen. Und deshalb möchte in Vers 15, möchte ich das in Vers 15 Beschriebene nicht erleben. Bei Gott nicht erleben. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jakobus will uns keine Angst machen. Und ich schon gleich gar nicht, euch Angst machen. Aber ich glaube, in diesem Vers liegt so eine heilige Ehrfurcht. Und die möchte ich uns allen und auch vor allem mir selbst zurufen. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Nicht den verweslichen Tod, nicht den Tod, den wir am Friedhof erleben, wenn der Sarg in die Erde kommt. Der ewige Tod, der im Gegensatz zu Vers 5 steht. Diese beiden Wege gibt es, liebe Zuhörer. Und du hast und ich habe die Wahl, welchen du gehen möchtest. Und ich wünsche es uns und euch, damit es, wie im Choral heißt, lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Amen.